Shalom, ich wünsche dir einen gesegneten und besinnlichen Tag. Komm in die Ruhe des Herrn und lasse dich in seine Arme fallen. Höre, was er dir sagen möchte und bete für die Kraft, seinen Weg umsetzen zu können. Denke immer daran, er gibt dir das Wollen und das Gelingen. Du bist ein wichtiger Teil der Gemeinde Jesus. Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 20. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie verblieben, nämlich Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon Zelotes und Judas, des Jakobus Sohn. Diese alle verharrten einmündig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach: Ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war uns beigezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Und es wurde allen kund, die zu Jerusalem wohnen, so dass jener Acker in ihrer Sprache Akeldama genannt wurde, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buche der Psalmen: Seine Behausung soll öde werden und niemand soll darinnen wohnen, und sein Amt empfange ein anderer. Bevor wir gemeinsam auf das Schicksal des Verräters Judas eingehen, müssen wir noch etwas anderes in diesem Abschnitt beachten. Für die Juden war der Sabbat ein absoluter Ruhetag, an dem alle Arbeit verboten war. Am Sabbat durften die Juden sich nicht weiter als 2000 Ellen von ihrem Haus entfernen. Diese Entfernung wurde als Sabbatweg bezeichnet. Die Länge einer Elle betrug etwa 56 cm. Der Sabbatweg war also noch nicht mal einen ganzen Kilometer lang. Sehr interessant ist auch die Feststellung, dass die Brüder Jesu sich hier in der Gesellschaft der Jünger befinden. Zu Lebzeiten Jesu hatten sie zu seinen Gegnern gehört. Der Tod Jesu mag ihnen wie so vielen anderen Menschen auch die Augen geöffnet und ihnen einen Stich ins Herz versetzt haben, was sein Leben zuvor nicht vermocht hatte. Es ist wie so oft im Leben, es muss erst etwas geschehen, bevor wir etwas erkennen oder erkennen wollen. Halleluja, im Fall Jesus ist das Ende erst der Anfang vom Wirken des Heiligen Geistes, auch in deinem Leben, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Durch die Himmelfahrt Jesus ist er jetzt allgegenwärtig für die, die an ihn glauben. Wir erfahren, dass die Schar, die sich mit den Jüngern versammelt hatte, aus etwa 120 Personen bestand. Diese Tatsache gehört zu den erhebendsten im ganzen Neuen Testament. Damals fühlten sich nur 120 Personen sich Jesus verpflichtet. Es ist kaum anzunehmen, dass einer von ihnen in seinem Leben über die engen Grenzen Palästina hinausgekommen war. Vergleicht man die Zahl mit der Zahl der damals in Palästina lebenden 4 Millionen Juden, dann ergibt sich, dass auf 30.000 von ihnen Noch nicht mal ein einziger Christ kam. Und diesen 120 Personen, einfachen, schlichten Menschen, wurde befohlen, hinauszugehen und der ganzen Welt das Evangelium zu verkündigen. Wenn je etwas ganz im Kleinen begonnen hat, dann war es das Christentum. Vielleicht bist auch du in dem Geschäft, in der Fabrik, in dem Büro, kurz dort, wo du arbeitest, oder in dem Kreis, in dem du dich bewegst, der einzige Christ. So tapfer wie jene Männer solltest auch du deine Aufgabe ins Auge sehen. Dann ist es sehr wohl möglich, dass mit dir der bescheidene Anfang gemacht wird, von dem aus das Reich Gottes sich in deinem Wirkungskreis ausbreitet. Unser besonderes Interesse gilt in diesem Abschnitt dem Schicksal des Verräters Judas. Es ist nicht ganz sicher, was mit dem griechischen Text dieses Absatzes gemeint ist. Doch wenn wir den Bericht über ihn bei Matthäus nachlesen, besteht kein Zweifel daran, dass Judas Selbstmord beging. Wir werden uns vergeblich fragen, weshalb Judas Jesus verriet. Dennoch sind verschiedene Vermutungen darüber angestellt worden. Man hat vermutet, dass Ischario so viel bedeutet wie der Mann aus Keriot. Wenn dieses zutrifft, war Judas der einzige Nicht-Galiläer unter den 12 Jüngern. Vielleicht hat es sich von Anfang an als Fremdkörper in der Gruppe gefühlt und wurde schließlich so verbittert, dass er die schreckliche Tat beginnt. Sozusagen ein Fall von Mobbing, dass er der Außenseiter bei den Jüngern war und die Füße nie richtig an Deck bekam, darüber schließlich so verbitterte und dann seinen Racheplan durchzog. Vielleicht wurde Judas zum Kronzeugen des Verrats, um seine eigene Haut zu retten, und erkannte erst dann, was er Entsetzliches angerichtet hatte. Vielleicht war Judas aber auch ganz einfach geldgierig. Sollte dies tatsächlich der Grund gewesen sein, dann handelt es sich um den verabscheuungswürdigsten Handel der ganzen Geschichte. Denn er verkaufte sein Herr um den Preis von 30 Silberlingen, also für gut 15 Euro. Vielleicht hatte Judas begonnen, Jesus zu hassen. Mochte er nun auch vor den anderen sein schwarzes Herz verborgen halten? Die Augen Jesus drangen durch alle Verkleidungen und Vorstellungen hindurch, wie Röntgenstrahlen in sein Innerstes. Vielleicht war es dieses Bewusstsein, das ihn schließlich so weit trieb, den zu vernichten, der wusste, wer er wirklich war. Vielleicht ist Ischariot die Abwandlung eines griechischen Wortes, das so viel wie Dolchträger bedeutet. Die Dolchträger waren leidenschaftliche Nationalisten, die bereit waren, selbst vor Meuchelmord nicht zurückzuschrecken, um Palästina in einem Feldzug von der römischen Herrschaft zu befreien. Vielleicht hatte Judas in Jesus, der so mächtig war, den Menschen gesehen, der die Nationalisten zum Sieg führen konnte. Und als er dann erkennen musste, dass Jesus den Weg der Gewalt verschmähte, wandte er sich gegen ihn und verriet ihn, wie er sich bitter enttäuscht sah. Am wahrscheinlichsten ist jedoch wohl, dass Judas gar nicht gewollt hatte, dass Jesus starb. Vielleicht wollte er Jesus nur deshalb verraten, um ihn zu nötigen. Vielleicht wollte er Jesus nur in eine Lage bringen, in der er, um sein eigenes Leben zu retten, gezwungen war, sich seiner Macht zu bedienen und gegen die Römer aufzutreten. Sollte er sich so verhalten haben, blieb Judas nur die traurige Erfahrung, mit ansehen zu müssen, wie alles ganz anders verlief, als er sich es vorgestellt hatte, und in der bitteren Not seines Gewissens beging er den Selbstmord. Das Pfingsterlebnis, das heißt die Taufe im Heiligen Geist, die zum ersten Mal zu Pfingsten stattfand, ist mit menschlicher Verantwortlichkeit verbunden. Wenn du dir die befähigende Gegenwart des Geistes wünschst, um Gottes Werk tun zu können, solltest du dich dem Heiligen Geist ernsthaft zur Verfügung stellen, dich Gottes Willen, das heißt Wünschen, Zielen und Plänen, verschreiben und beten. Beachtenswert dabei ist, wie ähnlich das Kommen des Geistes auf Jesus und das Kommen des Geistes auf seine Jünger war. Der Geist fuhr auf sie herab, nachdem sie gebetet hatten. Es gab äußere Zeichen für die Gegenwart des Geistes. Jesu Wirken und das Wirken der Jünger fingen erst richtig an, nachdem der Geist auf sie gekommen und ihnen die nötige Vollmacht gegeben hatte. Mich fasziniert das einmündige Gebet immer wieder, was hier an dieser Stelle erwähnt wird. Das griechische Wort hier ist homotymaton, zusammengesetzt von homo, gleich, und thymois, Sinn oder Geist. Jesus Jünger versammelten sich vor dem Pfingstfest und vereinten sich im Gebet. Darin folgten sie Jesu Anweisung, auf dem vom Vater verheißenen Heiligen Geist zu warten. Ihre Gedanken, Leidenschaften und Wünsche bündelten sich mit erstaunlicher Einheit im Gebet, während sie warteten, bis der Heilige Geist mit gewaltiger Kraft auf sie kam. Bete alle Zeit um die Hilfe des Heiligen Geistes in deinem Leben. Er wird dich in allen leiten und führen. Verlasse dich darauf in allen deinen Lebensbereichen. Niemals wird er dich im Stich lassen. Du kannst dich immer und überall auf ihn verlassen. Er wird dir die Kraft und Autorität verleihen, die du brauchst. Er wird dich in allem aus- und zurüsten. Er wird dich heilen und trösten. Alle deine Wunden an Geist, Seele und Leib. Er wird dich vollkommen wiederherstellen. Gottes Schutz, Segen und Frieden. Euer Thorsten Team.